Wissensfunk, eine Produktion von DVGW Wissenswert. Wissenschaftliche Fakten und aufschlussreiche Einblicke in die Welt des Wassers und Wasserstoffs.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wissensfunk. Ich bin Mary Ann Koch. Schön, dass ihr und Sie wieder dabei sind. Wie angekündigt, dreht es sich in dieser Folge wieder um ein Wasserthema, wobei genauer gesagt schauen wir uns ein Schnittstellenthema zwischen Wasser und Energie genauer an. Denn heute geht es um die Frage, wie lassen sich Windenergie und Wasserschutz miteinander vereinbaren? Oder anders formuliert, wie schaffen wir es, sowohl die Ziele des Klimaschutzes, also den Ausbau der Windenergie, als auch den Schutz unserer Trinkwasserressourcen und die sichere öffentliche Wasserversorgung unter einen Hut zu bringen. Falls ihr euch jetzt gerade denkt, Moment mal, wie hängt das alles eigentlich zusammen, dann kann ich sagen, keine Sorge, mein heutiger Gesprächspartner und ich werden genau das gemeinsam aufdröseln. Ich freue mich sehr, heute Wolf Stötzel begrüßen zu dürfen. Er ist Teamleiter Technik in der Abteilung Facharbeit Wind beim Bundesverband Windenergie e.V. Herzlich willkommen im Wissensfunk, Wolf.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf und euch unterstützen kann.
Vielen Dank dir. Wolf, ich würde direkt mal mit der ersten Frage starten. Und zwar, Deutschland will bis 2030 mindestens 80% seines Stroms aus erneuerbaren Energien beziehen. Dabei wird die Windenergie eine zentrale Rolle spielen. Laut dem Erneuerbaren Energiengesetz, dem EEG, wie es viele auch kennen, sollen bis 2030 rund 115 Gigawatt Windleistung an Land installiert sein. Das ist so formuliert ja ein ambitioniertes Ziel. Wo stehen wir denn heute und wie schätzt ihr aus Sicht des BWE auch diese Zielvorgabe ein?
Die Zielvorgabe ist sehr ambitioniert, bis 2030 115 Gigawatt zu installieren. Wir sind jetzt bei 60 Gigawatt, ganz grob, und sind bei ca. 30.000 Anlagen, die in Deutschland stehen. Alleine durchs Repowering, also den Abbau alter, kleinerer Anlagen und ersetzen durch neue, größere, werden wir auf jeden Fall deutlich mehr Kapazitäten in Deutschland haben. Ob wir bis 2030 115 schaffen und die Ausbauziele das hergeben, werden wir sehen. Wir haben in den Planungen bisher etwa 10 Gigawatt pro Jahr, die aktuell in den nächsten Jahren zumindest beantragt worden sind.
Okay, das heißt, wenn wir jetzt bei 60 sind und die Zielvorgabe so 115, das ist ja fast eine Verdoppelung, von der man hier spricht, bedeutet das denn auch, dass man doppelt so viele Anlagen braucht? Du hast zwar jetzt schon Repowering genannt, 30.000 Anlagen war ein weiteres Stichwort. Wie verhält sich das dann da mit dem Ausbau?
Genau, selbstverständlich brauchen wir nicht doppelt so viele Anlagen, sondern leistungsfähige größere Anlagen, die natürlich auch auf noch auszuweisenden Flächen zusätzlich stehen werden. Also es braucht schon noch einige Anlagen mehr. Aber das hängt natürlich auch vom technischen Fortschritt ab. Anlagen, die jetzt repowered werden, die jetzt 20 Jahre alt sind, sind Anlagen der 1 bis 2 Megawatt-Klasse. Aktuell haben wir Anlagen zwischen 4,5 und 6 bis 7 Megawatt. Das heißt, wir haben da einen deutlichen Sprung nach vorne und damit wird der Flächenbedarf auch nicht linear mitwachsen müssen mit der steigenden Kapazität, die wir benötigen.
Wenn man das jetzt etwas konkreter quantifizieren wollen würde, von wie vielen Anlagen kann man denn da zukünftig ausgehen? Gibt es da eine Zahl, auf die du dich hier festlegen würdest?
Ja, um die Ausbauziele zu erreichen, sind, wie schon erwähnt, bis 2030 115 Gigawatt notwendig. Wir haben aktuell knapp 30.000 Anlagen in Deutschland stehen und sind bei 60 Gigawatt. Und wir brauchen tatsächlich nicht doppelt so viele Anlagen, sondern ungefähr 35.000 Anlagen bis allerhöchstens 40.000 Anlagen, die wir in Deutschland brauchen, um die Ziele bis 2030 zu erreichen. Das liegt einfach daran, dass die Anlagen, die jetzt kommen, immer größer werden. Wir haben jetzt schon Anlagen mit über 7 Megawatt Nennleistung, sodass wir durch Repowering und Nutzung der bestehenden Standorte einen ganz großen Teil schon schaffen und nicht einfach doppelt so viele Anlagen in die Landschaft stellen.
Jetzt hast du schon ein paar Mal das Stichwort Flächenbedarf genannt. Ich glaube, wir tasten uns so langsam da in die Richtung mal jetzt hin. Und zwar, braucht ja eine durchschnittliche Windenergieanlage in der Bauphase so circa 5000 Quadratmeter. Davon spricht man zumindest immer so im Durchschnitt. Was bedeuten denn dann jetzt diese Ausbauziele hinsichtlich so dieser konkret benötigten Flächen? Also in den Plänen der Bundesregierung steht ja, dass 2% der Landesfläche für Windenergieanlagen ausgewiesen werden soll. Kommt man damit hin?
Mit den 2% hat sich der Landesflächen, das bezieht sich ja auch auf die Flächennutzungspläne auf regionaler Ebene, das heißt also 2% der Landesfläche für Windvorranggebiete und Windeignungsgebiete zur Verfügung zu stellen. Damit ist natürlich das gesamte Eignungsgebiet gemeint und nicht die gerade angesprochenen 5000 Quadratmeter pro Anlage, also der versiegelten Fundamentfläche, sondern da geht es um das gesamte Planungsgebiet. Das beinhaltet auch die Abstandsflächen, die überstrichenen Rotorflächen und es gibt auch in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Handhaben, was die Ausweisung der Flächen betrifft. Stichwort ist da Rotor in oder Rotor aus, das heißt also gehört das Rotorblatt, welches zur Seite steht und nach unten gelotet wird, noch in das Windvorranggebiet oder nicht. Das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf den Flächenbedarf. Aber das, was, glaube ich, hier bei der Frage im Fokus steht, ist die Versiegelung der Fläche. Und tatsächlich ist das nur ein ganz, ganz kleiner Teil dieser 2% der Landesfläche, nämlich das, was wirklich versiegelt wird. Auch temporär nur versiegelt wird mit dem Fundament und das sind dann so 5.000 bis 6.000, 7.000 Quadratmeter, je nachdem, welche Anlagengröße das ist und was für eine Gründung dort vorhanden ist, also ob man ein Flachfundament hat, eine freie Gründung hat. Davon ist es natürlich auch abhängig, aber wir brauchen auf jeden Fall keine 2% versiegelte Landesfläche.
Ja, ich glaube, das war an der Stelle auch noch einmal wichtig zu differenzieren. Also, wir haben aktuell ca. 30.000 Anlagen, die auf 9% der Landesfläche stehen.
Im Durchschnitt.
Im Durchschnitt. Mhm. Zur Erreichung der Ausbauziele sollen 2% der Landesfläche zur Verfügung gestellt werden. Das bedeutet, es werden zusätzliche Flächen benötigt. Und damit kommen wir jetzt zu dem Punkt, warum wir heute hier im Wissensfunk miteinander sprechen. Denn auf der Suche nach potenziellen Standflächen für Windenergieanlagen rücken nun auch Standorte in den Fokus bzw. gewinnen an Bedeutung, die aus Sicht des Wasserschutzes als besonders sensibel gelten. Ich spreche hier von den Wasserschutzgebieten, von welchen es in Deutschland über 16.000 gibt und die in Summe etwa 15% der Landesfläche Deutschlands ausmachen. Dass die Relevanz dieser Gebiete für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen zunimmt bzw. zunehmend ins Gespräch kommt, wird im Grundtenor häufig erst einmal kritisch begegnet. Dafür sind zentrale Argumente vor allem die Bauarbeiten bzw. Fundamentierungen, die mit Eingriffen in den Untergrund einhergehen und damit ja auch in die Bodenschichten, die das Grundwasser schützen. Ein weiteres Argument gegen die Errichtung von Windenergieanlagen in Wasserschutzgebieten bzw. konkret gegen den Betrieb sind die wassergefährdenden Stoffe, die in Form von Getriebeölen oder auch Kühlmitteln je nach Anlagentyp eingesetzt werden. Von diesen geht vor allem in Schadensfällen, Havarien oder auch Brand ein Gefahrenpotenzial aus, besonders dann, wenn sie austreten könnten und dadurch in die Umgebung gelangen. Dann besteht nämlich die Gefahr, dass sie ins Grund- bzw. Oberflächenwasser versickern oder eben abfließen. Unter Umständen könnte dies dann Auswirkungen auf die Wasserversorgung haben. Und an der Stelle sind wir dann bei der Zielkonfliktdebatte angelangt, die ich eingangs schon angedeutet habe, eben bei der Herausforderung einerseits dem Schutz der Trinkwasserressourcen, aber eben auch andererseits dem Ausbau der erneuerbaren Energie gerecht zu werden. Soweit also einmal der Problemfall zusammengefasst. Das würde ich jetzt gern einmal mit dir sortieren und besprechen. Und vor allem angefangen mit der Frage, welche Maßnahmen bzw. technischen Lösungen kommen hier denn schon zum Einsatz, um diesen Zielkonflikt aufzulösen?
Also tatsächlich ist die erste Maßgabe natürlich, dass beim Auswahl der Flächen nicht unbedingt auf solche Schutzgüter zurückgegriffen werden muss, wie jetzt den Wasserschutz. Das heißt also, in der Regel werden solche Anlagen nicht in Wasserschutzgebiete direkt gestellt. Oftmals sind es ja auch angrenzende Gebiete. Das heißt also beispielsweise in der norddeutschen Tiefebene stehen dann Anlagen irgendwo auf einer Mergelfläche, aber ein Sander ist nicht weit weg und es kann natürlich zu einem Abfluss führen in diese ganzen Bereiche mit ungespanntem Grundwasser beispielsweise, wo es dann schneller zu einer Kontamination kommen kann. Das heißt also, in der Planungsphase ist erstmal das Erste, worauf man achtet. Wenn es dann doch dazu kommt, dass man in solchen Gebieten plant, dann ist natürlich das Erste, dass man bestehende Regelwerke beachtet. Die geben nämlich aktuell schon alles her, was man braucht, um das Grundwasser, den Boden und den Naturhaushalt zu schützen. Also wir haben ja das Wasserhaushaltsgesetz, insbesondere da Paragraph 62 und ganz wichtig auch die dazu gehörende AWSV, also die Verordnung über abwassergefährdende Stoffe. Und dort sind in der Regel alle Punkte abgegolten, die relevant sind. Für uns in der Windenergiebranche gibt es noch das Deutsche Institut für Bautechnik, die eine Richtlinie für Windenergieanlagen erstellt haben, in der es auch einen Punkt gibt zum Thema Wasserschutz und tatsächlich auch einen Punkt, wie man dort umgeht. Das heißt also, welche Aufgaben hat ein Betreiber? In dem Fall beispielsweise auch Untersuchungen durchzuführen, wiederkehrende Prüfungen, Sachverständigengutachten. Dort ist auch ein Hinweis, welche Eignung solche Sachverständigen haben müssen. Wir haben auch noch das DWA-Regelwerk und die TRWS 779 beispielsweise. Und natürlich werden alle diese Punkte im Rahmen der Planung und dann der bundesemissionsschutzrechtlichen Genehmigung und der Beteiligung Träger öffentlicher Belange dann einbezogen und gegebenenfalls auch mit Nebenbestimmungen und Auflagen versehen. So, das heißt also, der erste Punkt ist das, was wir schon haben, nämlich die Planungsphase zu berücksichtigen. Wenn es dann an den Bau geht, da haben wir zwei Phasen, nämlich einmal die Bauphase und natürlich dann die Betriebsphase. Die unterscheidet man noch so ein bisschen, weil natürlich auch die Betroffenen andere Akteure sein können. Also der Anlagenbetreiber schlussendlich kann eine ganz andere juristische Person sein als das Unternehmen, welches dort gerade baut. Das heißt also, auch dort gibt es auch andere Auflagen, andere Genehmigungen, beispielsweise an die Baugeräte. Aber wenn nachher dann die Anlage betrieben wird, sind es natürlich in der Regel dann die Stoffe, die aus der Anlage kommen, die man da auf jeden Fall im Fokus haben muss. Und wie gesagt, im Rahmen der DBT-Richtlinie für Windenergieanlagen ist ganz klar gestellt, dass zugelassene, also nur zugelassene Sachverständige solche Beurteilungen der Anforderungen an den anlagenbezogenen Gewässerschutz prüfen dürfen. Mhm. Außerdem, weil die Frage auch auf die Anlagen selbst abzielt, ist es so, dass beispielsweise in der AWSV ja es eine Einstufung über die verwendeten Stoffe gibt. Also dort werden Stoffe in sogenannte Wassergefährdungsklassen eingeteilt, 1, 2 und 3. Eins wenig, drei mehr. Stoffe der Kategorie 3 werden meines Wissens nach in der Windenergiebranche erst gar nicht eingesetzt, allein weil es die Volumina nicht hergeben und weil die Stoffe nicht so gefährdend sind. Der Kategorie 1 und 2 schon, das können Transformatoröle sein, die allerdings in der Regel zum Beispiel nicht als allgemein wassergefährdend eingestuft werden, aber es können auch Getriebeöle sein, Fette sein, Hydraulikflüssigkeiten sein, die dort mit gemeint sind. Das sind aber in der Regel, bis auf das Getriebeöl, sehr geringe Volumina. Und demzufolge, wie gesagt, sind dort keine Gefährdungsklasse 3 Stoffe enthalten. Unabhängig davon kann man natürlich auch beim Auswahl der Anlagen Vorkehrungen treffen. Das heißt also, baut man eine Anlage mit Getriebe oder ohne Getriebe ein, hat man halt natürlich einen Unterschied, was die Gefährdungsklasse und die Stoffe anbelangt. Und natürlich auch beim Design der Anlage die Frage der also der verpflichtend einzubauenden Rückhalteeinrichtungen von Maschinenhaus beispielsweise, andere Teilsysteme der Generatoren in der Anlage entsprechend ausgerüstet sind, dass diese Rückhalteeinrichtungen ausreichend dimensioniert sind und dicht sind. Das ist eigentlich das Wichtigste. Auch die AWSV hat da unter § 18 ja extra einen Hinweis gegeben, wie diese auszuführen sind, solche Auffangräume oder Rückhalteeinrichtungen. Und wenn das sichergestellt ist und auch funktioniert, unabhängig jetzt mal davon, dass es ganz selten zu Havarien kommt, aber wenn es zu einer Havarie kommt und Getriebe ausläuft, dann gelangt es nicht in die Umwelt, sondern in diese Rückhalteeinrichtungen oder schlussendlich, was auch eine Rückhalteeinrichtung ist, in den Keller der Anlage und kann dort dann entsorgt werden, abgepumpt werden, gelangt aber nicht in die Umwelt.
Noch einmal genauer nachgefragt. Du hast gerade die Wassergefährdungsklassen erwähnt und dabei gesagt, dass die Stoffe der Klasse 3 in Windenergieanlagen nicht eingesetzt werden. Was ist denn genau unter den Klassen 1 und 2 zu verstehen, beziehungsweise wie unterscheiden die sich voneinander?
Genau, es gibt tatsächlich, also die AWSV ist ja das wichtigste Regelwerk in dem Bereich und das unterscheidet in § 39 verschiedene Gefährdungsstufen von Anlagen. Mhm. Und dort gibt es Wassergefährdungsklassen 1, 2, 3 beispielsweise, die nochmal in Stufen A bis D unterschieden werden. Und die Unterscheidung ist in erster Linie abhängig von den Volumina der eingesetzten Stoffe. Das heißt, es geht los bei Wassergefährdungsklasse 1, Stufe A. Das geht dann bei 220 oder 0,22 Kubikmeter los und die stärkste Wassergefährdungsklasse, also WGK 3, Stufe D, wären beispielsweise Gefährdungsmittel oberhalb von 1000 Kubikmetern. So viel haben wir natürlich in so einer Anlage nicht, deswegen gibt es Wassergefährdungsklasse Stoffe 3 nicht in Windenergieanlagen und wenn, dann nur Stoffe der Kategorie 1 und 2 und dann auch nur der Stufe A. Also auch nicht Stufe B oder C oder D sind in Anlagen enthalten. Das sind dann Stoffe, die nicht so schlimm sozusagen auf den Wasserhaushalt wirken. In erster Linie, wie gesagt, Öle und Kühlmittel. Mhm. Und die Volumina sind so gering, dass sie, wie gesagt, nur in diesen unteren Kategorien einzustufen sind.
Jetzt hast du an manchen Stellen schon diverse regulatorische und rechtliche Rahmenbedingungen genannt, unter anderem die AWSV, aber eben auch das Wasserhaushaltsgesetz, in welchem ja auch die Schutzzonen der Wasserschutzgebiete reguliert sind. Also nochmal kurz ausgeführt, Schutzzone 1, in welcher jegliche Nutzung und damit eben auch der Bau und Betrieb von Windenergieanlagen untersagt ist. Schutzzone 2, wo sowas in Ausnahmefällen beziehungsweise unter sehr strengen Auflagen als zulässig genehmigt werden könnte. Oder eben auch die Schutzzone 3, die regelmäßig unter Genehmigungsvorbehalt besteht. Wie geht denn die Windbranche mit den Einschränkungen um, die sich hieraus ergeben?
Das Wort Einschränkungen ist vielleicht sogar nicht so richtig, weil so richtige Einschränkungen im Verhältnis zu Nicht-Wasserschutzgebieten, jetzt was die Anlagentechnik anbelangt, gibt es auch nicht, denn auch außerhalb von Wasserschutzgebieten darf natürlich keine Gefährdung für den Naturhaushalt und die Umwelt ausgehen. Das heißt also, dass die Einhaltung der Regeln der Technik und dass keine gefährlichen Stoffe in die Umwelt gelangen, bezieht sich auch auf alle anderen Flächen. In Wasserschutzgebieten ist es natürlich so, dass wenn in der Planungsphase doch solche Gebiete betroffen sind, beispielsweise weil Anlagen relativ dicht dran gebaut werden oder doch innerhalb von solchen Wasserschutzgebieten errichtet werden sollen, dann ist zum einen die Planungsphase das Wichtigste. Das heißt, man versucht natürlich nicht in so ganz sensiblen Bereichen Anlagen zu bauen. Im Rahmen der Planungsphase werden natürlich immer die Träger öffentlicher Belange involviert. Das sind natürlich auch die Abwasser- und Wasserzweckverbände logischerweise. Und dort werden in der Regel Vorkehrungen auch getroffen im Rahmen der Bauphase, dass es dort zu keinen negativen Einflüssen auf den Wasserhaushalt oder auch auf den Bodenhaushalt kommt. Bei der Auswahl der Anlage kann man natürlich auch schon einen gewissen Teil minimieren an Risiken, beispielsweise bei der Entscheidung, ob man eine Anlage mit Getriebe oder ohne Getriebe einsetzt, da in Getriebe natürlich auch das Getriebeöl eins der Wassergefährdungsklasse Stoffe sind, die dort vorkommen können, kann man dort schon einige Vorkehrungen treffen Und das Wichtigste ist allerdings auch das Thema Prüfpflicht des Anlagenbetreibers beziehungsweise die Überwachungspflicht des Anlagenbetreibers. Und da zählen eben die Sachverständigen hinzu, die vom Betreiber hinzugezogen werden müssen und die Anlagen auf die Einhaltung der anlagenbaubedingten Sicherheitseinrichtungen prüfen. Das können beispielsweise Rückhalteeinrichtungen sein innerhalb der Anlage, die wir vorhin schon angesprochen haben, die dann von den Sachverständigen überprüft werden und im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung oder auch auf Anforderungen der Genehmigungsbehörde ja, überprüft werden.
Alles klar, danke nochmal für die Klarstellung und Konkretisierung. Ein weiterer Aspekt, der uns vor allem letzte Woche im gemeinsam gestalteten DVGW Wasserland in Lörn begegnet ist, vor allem als Fragen im Chat, war der PFAS. Und zwar wurde da unter anderem auch gefragt, in welchem Umfang PFAS bei der Herstellung von Windenergieanlagen eingesetzt werden, welche Gefährdungspotenziale sich daraus ergeben. Und also ein ganz konkretes Beispiel war ja der Abrieb von den Rotorblättern, ob es da einen Zusammenhang gibt. Welche Erkenntnisse liegen da bei euch schon vor?
Also tatsächlich ist PFAS also ein Thema, welches natürlich medial, unabhängig jetzt von der Windenergie, diskutiert wird. Die berühmtesten Sachen, die man unter PFAS kennt, sind beispielsweise Gore-Tex an Kleidung oder alles, was mit Beschichtungen. Die Teflonpfanne ist auch so ein Stoff, der unter diese PFAS-Kategorie fällt. An Windenergieanlagen haben wir PFAS in der Regel nicht. Ganz, ganz alte Rotorblätter vielleicht, aber alle normalen Rotorblätter, wenn es um den Abrieb und die Abrasion an den Vorderkanten der Rotorblätter geht, sind keine PFAS-haltigen Chemien verbaut. Das sind Rotorblätter aus Polyester, Vinylester oder Epoxidharzen in der Regel, die oftmals mit zweikomponentigen Polyurethanlacken beschichtet sind oder Schutzfolien. Dort gibt es keine PFAS. Ja, das heißt also, von dort gehen keine PFAS-Kontamination aus. Und das Einzige, wo PFAS in der Windenergiebranche tatsächlich vorkommt, ist in der Produktion. Das heißt also, die Trennschichten, die Trennlacke in den Formen für die Rotorblätter, dort wurden PFAS eingesetzt, wie der Name schon sagt, zum Trennen. Aber nachher im Anlagenbetrieb sind diese ja nicht mehr an der Anlage vorhanden, sondern sind dann zusätzlich mit Polyurethan beschichtet oder jetzt mittlerweile auch mit anderen Lacken, sodass es dort zu keiner
Okay.
PFAS-Kontamination oder Abtragung kommen kann.
Wenn man jetzt so in die Zukunft blickt, ne, in Richtung der Ausbauziele, auch auf das Gleichgewicht oder die Vereinbarkeit von Ausbau der Windenergie, aber eben auch der Aufrechterhaltung des Wasserschutzes, was sind da aus eurer Sicht die zentralen Herausforderungen, die es dann jetzt in den nächsten Jahren auch angeht, zu lösen?
Also herausfordernd ist natürlich das Anlagendesign, das ist ja eines der wichtigsten Punkte. Das heißt also, man versucht, und es gibt es schon seit längerem, nicht nur in der Windenergie, dass man zum Beispiel Getriebeöle auch, oder auch Kühlmittel durch weniger umweltrisikoreiche Chemikalien substituiert. Das heißt, da ist die Frage des technischen Fortschritts relevant. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass im Rahmen der Planung und Genehmigung, da sind wir ja vorhin schon drauf eingegangen, natürlich versucht wird, vorhandene Flächen so gut es geht zu nutzen, um nicht auf Flächen zurückgreifen zu müssen, die beispielsweise in Wasserschutzgebieten stehen. Und wenn es doch der Fall ist, wie gesagt, dann kann man mit einer klugen Auswahl von Anlagen, mit einem umfassenden Überwachungs- und Prüfsystem die Risiken so stark minimieren, dass eigentlich keine Gefährdung von Windenergieanlagen in solchen Schutzgebieten ausgeht.
So, die abschließende Frage auch noch mit Blick in die Zukunft. Was müsste sich denn aus eurer Sicht ändern, damit der Aufbau einerseits erleichtert wird, aber auf der anderen Seite der Wasserschutz nicht gefährdet wird?
Tatsächlich ist es so, dass alle rechtlichen normativen Regelungen schon vorhanden sind, auf die man zurückgreifen kann. Das hatte ich ja schon gesagt. Das heißt, es braucht eigentlich keine normativen neuen Regeln, sondern man kann mit den jetzigen Regeln im Wasserhaushaltsgesetz und in der AWSV und auch in der Richtlinie für Windenergieanlagen, der DIBT, alle Punkte sicherstellen, um Windenergieanlagen in Wasserschutzgebieten sicher betreiben zu können. Das Wichtigste beispielsweise für uns, hatte ich auch schon gesagt, ist ja die DIBT, Richtlinie für Windenergieanlagen, und dort die Definition der zugelassenen Sachverständigen, die nach VRWS, da steht halt noch VRWS drin, wie gesagt, der AWSV, Anlagen beurteilen können hinsichtlich der anlagenbezogenen, des anlagenbezogenen Gewässerschutzes und der Umsetzung. Da haben wir natürlich einen kleinen Knackpunkt tatsächlich. Das heißt also, was muss ich verbessern? Wir brauchen dort in diesem Bereich mehr Sachverständige. Bei uns im Bundesverband Windenergie gibt es beispielsweise im Sachverständigenbeirat ganz viele Sachverständige, die Anlagen wiederkehrend prüfen, wissenschaftlich sehr fundiert, aber es gibt nur ganz, ganz wenige, die gleichzeitig auch zugelassen sind für die Beurteilung der Anforderungen des anlagenbezogenen Gewässerschutzes und deren Umsetzung. Das heißt also, Weiterbildung ist da ein Stichwort und Sensibilisierung, um Sachverständige nicht nur im Bereich Maschinenbau und Elektrotechnik Anlagen bewerten lassen zu können, sondern eben auch im Bereich des Gewässerschutzes.
Vielen Dank, Wolf Stötzel, für das aufschlussreiche Gespräch und die vielen Fakten zum Thema Windenergie und Wasserschutz. Wir haben heute, denke ich, wieder einiges gelernt. Vor allem, wenn Wasserschutzgebiete als Standorte für Windenergieanlagen in Frage kommen, gilt es in jedem Einzelfall sorgfältig zwischen dem Klimaschutz und der Sicherheit der Energieversorgung auf der einen und dem Schutz der Trinkwasserressourcen sowie der Versorgungssicherheit der öffentlichen Wasserversorgung auf der anderen Seite abzuwägen. Die regulatorischen Rahmenbedingungen dafür gibt es, technische Lösungen ebenso. Es wird an noch besseren geforscht und gearbeitet. Ein zentrales Thema wie fast überall ist der Fachkräftemangel. Genau, dann bleibt es mir an der Stelle nur noch allen, die das Thema noch etwas mehr interessiert oder sich noch intensiver damit auseinandersetzen wollen, unser neues Factsheet zu empfehlen, was wir mit den zentralsten Informationen auf knappen 4 Seiten erarbeitet haben. Den Link dazu finden Sie hier in den Shownotes. Außerdem empfehle ich noch das Lunch and Learn, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, welches mein heutiger Wissensfunk-Gast Wolf Stötzel gemeinsam mit Martin Bödecker von Gelsenwasser gestaltet hat. Die Aufzeichnung der Online-Veranstaltung finden Sie ebenfalls hier in den Shownotes. So, an der Stelle, Wolf, an dich nochmal die Frage oder die Möglichkeit der Community, einen Tipp noch von deiner Seite zur Verfügung zu stellen.
Ja, es gibt gar nicht so viele Sachen, auf die man hinweisen kann. Tatsächlich hattest du ja schon angesprochen, Wasserhaushaltsgesetz und AWSV. Wenn man irgendwie was wissen will, reicht es da tatsächlich reinzugucken. Die AWSV ist da auch sehr überschaubar. Das Schöne ist aber, dass es auch ein Merkblatt gibt. Der Bundesland-Arbeitskreis Umweltschutz hat ein Merkblatt für Windenergieanlagen ausgegeben. Diese Arbeitsgruppe, eben wie der Name schon sagt, besteht aus Bund-Länder-Vertretern, hat sich dem Thema umweltgefährdende Stoffen gewidmet und auch das Thema Windenergie ganz genau beleuchtet und hat im Jahr 2023, das ist trotzdem noch aktuell, ein Merkblatt zu Windenergieanlagen veröffentlicht. Da findet man sehr viele Informationen, auch wie Windenergieanlagen in Wasserschutzgebieten beispielsweise behandelt werden können.
Perfekt, super, vielen Dank. Ich denke, das werden wir unseren Hörerinnen und Hörern hier auch noch mit zur Verfügung stellen, damit alle auf einen Griff sich noch weiter informieren können, die das möchten. Und an der Stelle kann ich jetzt sagen, dass wir uns verabschieden für heute. Ich freue mich, wenn Sie da draußen dranbleiben. Wir uns dann wieder hören im August mit der nächsten Folge. Aber auf jeden Fall, wenn es wieder heißt, für noch mehr wissenschaftliche Fakten und aufschlussreiche Einblicke. Vielen Dank.